Hallo und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe von Not For Long, dem kurzen NFL-Rückblick. Mein Name ist Max Wischermann und ich begrüße an meiner Seite Maurice Scheuren. Hallo.
Wunderschönen guten Tag.
Wir haben mal wieder ein paar News im Gepäck, über die wir diese Woche sprechen müssen.
Ja, haben wir uns ja vorgenommen.
Haben wir uns vorgenommen. Es ist auch jetzt passend zum Thema. Die Draft-Saison hat begonnen. Jetzt diese Woche steht der NFL-Combine an. Lass uns über den Draft reden, weil es gibt eine nicht ganz irrelevante News.
Und zwar willst du darauf hinaus, dass die Bears ihren Number-One-Pick traden wollen.
Ja. Und ich möchte mit dir darüber sprechen, welche Teams in Frage kommen.
Erstens, ich verstehe es. Weil wenn man die Entscheidung getroffen hat, mit Justin Fields weiterzugehen.
Was ich verstehen kann.
Und wir hatten ja schon mal darüber geredet, bei den Bears hapert es mehr als an einer Sache. Es ist jetzt nicht, dass der Number-One-Pick dir irgendwie das Letzte ist, was dir fehlt. Verstehe ich. Wenn du dafür paar vielleicht einen Spieler bekommst, ein paar Picks, kannst du mehr damit machen, als halt einen Spieler zu draften. Ne?
Finde ich auch. Und ganz ehrlich, ey, jeder Non-Quarter, also ich glaube, es gibt Teams, die so dringend einen Quarterback brauchen, dass sie halt, die Bears können entspannt sich wahrscheinlich auf 3 oder 4 setzen und kriegen trotzdem noch den besten Non-Quarterback im ganzen Draft.
Wahrscheinlich, ja, auf jeden Fall. Das und heißt, was glaubst du denn, wer ist der größte Kandidat für den Pick?
Also ich finde, die Texans haben es halt am einfachsten, weil sie an 2 sind.
Ja.
Ich glaube aber tatsächlich, der größte Kandidat, weil der neu eingestellte GM gesagt hat, sie werden alles dafür tun, um den besten Quarterback zu kriegen, sind für mich tatsächlich die Colts.
Oh, okay. Ey, an sich, ne, ich habe mich ja schon die ganzen Wochen drüber aufgeregt, die Colts wirken ja seitdem Andrew Luck retired hat, immer so nach dem Motto, es gibt keine Lösung für dauerhaft, das wäre die Chance.
Also du könntest damit leben, wenn die Colts für, sagen wir mal teuer, sagen wir mal die Colts traden nächstes Jahr ihren Erstrunden-Pick und einen Drittrunden-Pick dieses Jahr, um von, ich glaube, 4 oder 3 auf 1 hochzugehen.
Junge, wenn man dafür einen Quarterback bekommt, der die nächsten 10 Jahre da ist, wäre ich ready.
Okay, ich weiß nicht, ob du dich mit der diesjährigen Draft-Klasse beschäftigt hast, aber siehst du da einen Quarterback, den man für die nächsten 10 Jahre holen könnte?
Natürlich hier der Kandidat, der auch geahndet wird als Nummer 1 Pick, ne, Bryce Young von Alabama. Ey, Colts Power Run, Heavy Run Team. Alabama traditionellerweise auch ein Team, was auf Run setzt und dann halt ein bisschen RPOs reinspickt. Ich glaube, den kann man ganz gut inkorporieren in das Colts Game, wenn es so bleibt, wie es jetzt die letzten Jahre ausgesehen hat. Was ich glauben würde, weil so viel Geld in O-Line und Running Backs investiert wurde. Also, ich meine, du hast dir ja ein Establishment aufgebaut, ist auf Run basiert. Das müsstest du jetzt mit viel Geld verändern. Deshalb könnte es schon funktionieren.
Also, ich sag dir ganz ehrlich, gib mir Bryce Young bei den Texans und ich hätte Angst um den Jungen. Gib mir Bryce Young bei den Colts und ich kann mir vorstellen, dass er da ein bisschen was reißt.
Ja.
Finde ich cool. Kann ich mir vorstellen. Genug zum Thema Draft. Wir haben nämlich jetzt erstmal natürlich so ein bisschen Free Agency und Offseason Sachen, die anstehen. Und eine Verpflichtung, über die müssen wir ganz kurz reden, weil das ist einfach, ich finde es einfach kurios. Der ehemalige Giants Backup-Quarterback, Davis Webb, wechselt zu den Denver Broncos als QB-Coach. Und das Verrückte daran, Davis Webb ist 28 Jahre alt und ist jetzt Quarterback-Coach von Russell Wilson, der 34 ist.
Oh. Ich weiß nicht, wie gut, also wir haben ja irgendwie mitbekommen, jetzt so ein bisschen, Leute haben ja ein bisschen Tee gespillt und haben ja irgendwie schon erzählt, dass Russell Wilson irgendwie sich komisch verhält bei den Broncos, ne? Der hat irgendwie ein Büro in demselben, sag ich mal, Flügel wie die Coaches und der sitzt gar nicht anscheinend beim Team, sondern in seinem eigenen Büro und es wirkt ja auch so, als würde er sich, als wäre er so ein bisschen Prinzessin auf der Erbse. Ich weiß nicht, wie viel er sich sagen lässt dann, also weißt du, was ich meine?
Ja.
Wenn der schon so nach dem Motto, er ist halb Coach, was lässt er sich dann von jemandem sagen, der jünger ist?
Vor allem von jemandem, der seine ganze NFL-Karriere so ein Backup war?
Ja. Hey, vielleicht ist seine Technik flawless, so weißt du, was ich meine?
Klar.
Vielleicht hat der Daniel Jones gecoacht. Nobody knows.
Danny Dimes.
Ja.
Ja, ey, ganz ehrlich, ich will Davis Webb nicht als Coach irgendwas absprechen.
Ja.
Also schon ein bisschen kurios.
Es ist schon weird. Vor allem so eine schnelle Transition.
Mhm.
So, weil ich meine, du bist gefühlt Spieler und direkt Quarterback-Coach zu werden.
Ja.
Ohne irgendwie erstmal Assistant zu sein und Assistant to the Assistant mäßig.
Ja.
Schon gewagt auf jeden Fall. Und dann jemanden, der auch keine lange NFL-Karriere hatte. So, weil ich meine,
ja, klar,
ist er jetzt voll. Nicht so, als hätten die sich Matt Ryan als Quarterback-Coach geholt oder so. Der, wo man sagen kann, okay, der hat
vielleicht der war mal im Super Bowl.
Der war mal im Super Bowl, der hat 15 Jahre gespielt, der ist in, keine Ahnung, Top 20 Yards und so drin, sondern halt irgendjemanden. Ne?
Ja, verstehe ich. Und dann lass uns doch gerade bei Backup-Quarterbacks bleiben. Bruce Arians, der ehemalige Headcoach der Tampa Bay Buccaneers, hat in einem Interview gesagt, jetzt wo Brady retired ist und Blaine Gabbert ist auch weg von den Buccaneers, geht nominell der einzige Quarterback, den die Buccaneers für nächstes Jahr im Roster haben, klar, vor Free Agency, ist Kyle Trask, der ehemalige Zweitrunden-Pick vor 2 Jahren,
und
den Arians auch selber gedraftet hat. Und Arians hat im Interview gesagt, er fühlt sich, dass das Team mit Trask in sehr guten Händen ist.
Du bist ja auch ein kleiner Trask-Fanboy.
Ich bin ein riesiger Trask-Fanboy.
Ich habe mal gehatet und du bist richtig ausgerastet gefühlt im WhatsApp-Chat.
Ja, zu Recht. Muss ich wirklich sagen, also zu Recht. Das Ding ist, für mich, ich hab den sogar in unserer Dynasty-Liga.
Seit stimmt.
Letztem Jahr auf der Bank
sitzen. Achter Quarterback
das,
oder so.
Mein achter Quarterback. Ich habe diesen Typ nie weggetradet, nie gecuttet. Und das
und
ist
jetzt
der
passiert.
Vor der Saison wurde er von seinem QB-Coach sogar als Projekt bezeichnet und hinter Blaine Gabbert gesetzt. Aber ey, gib mir einen Quarterback, der 2 Jahre hinter Tom Brady und einem sehr, sehr, sehr stabilen Backup mit Blaine Gabbert lernt, der Blaine Gabbert als seinen Mentor bezeichnet, also sprich, der wirklich was mitnimmt und der am College einfach ein super guter, solider, physisch starker Pocket-Passer war. Gibt's was Besseres als Ersatz für Tom Brady? Als
nee, vor allem, er passt auch gut in das aktuelle Scheme rein.
Voll. Ja. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass die Buccaneers sich keinen QB holen oder keinen QB1 holen, sondern tatsächlich Trask die Chance geben, mal für ein halbes Jahr oder ein Jahr zu zeigen, was er kann.
Wir werden es, glaube ich, sehen, ne? Und wir können ja direkt noch über mehr Quarterback-News reden, weil es ging.
Schön,
ja,
wir haben eine richtig Quarterback-lastige Folge.
Und zwar?
Die Washington Commanders entlassen deinen Boy.
Carson Wentz. Verständlich.
Verständlich.
Die Falcons entlassen Marcus Mariota, der schon gar nicht mehr das letzte Spiel überhaupt anwesend war.
Das ist schon zwei weirde Quarterbacks, so, ja, ne, was da letztes Jahr war.
War auch, ich mein, klar.
Das war ja auch irgendwie letztes Jahr, die Falcons haben immer gewonnen, wenn Mariota unter 9 Pässe oder so geworfen hat. Das also, lass ihn einfach laufen und dann gewinnen wir.
Vor allem Carson Wentz ist eigentlich auch eine traurige Karriere, ne? Also er hat schon voll viele Up and Downs. Wenn er fit war, war er eigentlich krass, aber er war halt nicht so oft fit.
Ja, und die eine Saison, wo er sich vielleicht mit einem Super Bowl hätte belohnen können, wurde Big Dick Nick zum Held der Stadt und nicht er.
Ja.
Okay, dann lass uns jetzt noch über 2 News ein bisschen schneller sprechen. Wir haben zum einen, es kursiert im Moment das Gerücht, dass Jeff Bezos die Seattle Seahawks kaufen will.
Ja, weil er irgendwie mehr interessiert ist als an den Commanders.
Ja, und weil Commanders-Besitzer Dan Snyder gesagt hat, er will auf keinen Fall an Bezos verkaufen, weil der ihm damals im Grunde, oder fangen wir andersherum. Die Washington Post hat ja damals aufgedeckt, dass in der Organisation der Commanders hier Sexual Harassment und Leute werden benachteiligt und gemobbt und dieses toxische Arbeitsumfeld herrscht. Ja. Hat ja damals die Washington Post aufgedeckt. Und seit 2013 gehört die Washington Post offiziell Jeff Bezos. Ja. Deswegen
ist da ein bisschen persönliche Probleme.
Bisschen so, ey, an dich verkaufe ich nicht, wegen dir muss ich überhaupt erst verkaufen.
Ja.
Finde ich newsworthy.
Auf jeden Fall. Nicht nur die Washington Post hat Sachen aufgedeckt. Byron Jones hat auch sein Hühnchen gerupft mit der NFL im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ja.
Er hat so nach dem Motto gesagt, so, er ist einfach zu kaputt, um Football zu spielen nach seiner Karriere, weil die NFL irgendwie nichts dagegen macht, dass halt Spieler kaputt gehen. Und er will die exposen mit ihren Maßnahmen. Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, ein paar Zitate mitgebracht.
Ja, ich finde es super kurios. Es ist ja jetzt, Combine steht an und er hat ja vor 8 Jahren
diesen Rekord aufgestellt. Sprung,
wo er irgendwie, keine Ahnung, was, 4-5 Meter oder aus dem Stand gesprungen ist. Crazy. Also es sieht aus, als würde der fliegen. Und die NFL hat ein Video dazu gepostet und er hat einfach nur drunter geschrieben, yo, in 8 Jahren hat sich vieles verändert. Ich kann heute dank des Sports weder laufen noch springen, ohne Schmerzen zu haben.
Ja.
Und dann war der irgendwie, yo, hier, egal, was sie euch sagen, nehmt keine Pillen, nehmt keine Injektionen von den Teamärzten an. Die gucken nicht darauf, was langfristig mit euch passiert.
Genau, er hat gesagt, geht zu neutralen Ärzten, die nichts mit dem Team zu tun haben.
Genau. Und ich find's schon krass. Auch so Aussagen wie hier, kein sportlicher Erfolg der Welt und kein Geld der Welt ist es wert, irgendwie chronische Schmerzen und körperliche Einschränkungen von der Karriere nachzutragen.
Ja.
Und das ist kein schönes Karriereende. Wenn du dir im Gegenzug irgendwie Blake Martinez anguckst, der letztes Jahr seine Karriere beendet hat, um mit Pokémon-Karten sein Geld zu verdienen.
Ja, und jetzt auch irgendwie die News irgendwie erst im
5 Millionen Jahr 5 Millionen oder so nach 7 Monaten verdient hat. So. Keine Ahnung, tut mir ein bisschen leid für Byron Jones. Ja. Fand ich auch immer einen coolen Cornerback.
Ja.
Aber er hat schon recht, ne?
Auf jeden Fall.
Jetzt auch nach dem Damar Hamlin Herzstillstand letztes Jahr, Tour. Der Tour-Gehirnerschütterungsgeschichte. Ja. Sind wir an einem Punkt, wo die NFL noch softer werden muss?
Also, was heißt softer? Also, es ist ja auch einfach, ich ganz ehrlich, ich mag diese ganzen Leute nicht, die sagen, früher war alles härter und besser. Jo, früher ist einfach auch ein scheiß D-End mit 120 Kilo keine 4-4 gelaufen.
True.
So, also der hat 120 Kilo gewogen und ist wahrscheinlich eine 6er 40-Yard-Dash gelaufen. Und heute rennt halt ein 120-Kilo-D-Liner mit, keine Ahnung, 18 km/h in dich rein, 20 Mal pro Spiel. Die Zeiten haben sich einfach geändert, so, weißt du? Ich meine, du musst irgendwie ein bisschen Restriktionen finden, dass die Spieler sich nicht gegenseitig kaputt machen, weil die einfach so athletisch geworden sind.
Ja.
Und das verstehe ich schon.
Also, ich meine, also ich finde allein dieser athletische Aspekt, um es nochmal herauszuheben, wir haben jetzt allein im diesjährigen Draft haben wir Spieler, die sind irgendwie 260 Pfund und haben irgendwie, bringen 20 Meilen pro Stunde, also 36 km/h auf.
Ja.
Das ist halt krank.
Ja.
Also wenn so jemand halt mit jemand anderem kollidiert,
ja,
da passiert halt was mit deinem Körper.
Ja, das ist irgendwie das Fahrradunfallgefühl.
Ja, eben, das ist so, als würdest du jedes Mal von so einem Bus angefahren, ja, werden. Aber gut, wir werden das Thema nicht lösen können.
Nee.
Wage ich jetzt mal zu behaupten.
Außer die NFL kommt her und sagt so, habt ihr mal irgendwie ein Paper?
Jungs, um das was euer Take dazu?
Ja, und dann sind wir ready. So, jetzt haben wir viel über News geredet. Sollen wir jetzt
zur besten Division der NFL kommen?
Die da wäre?
Die AFC North.
Die AFC North. Wollen wir die Bengals als erstes oder zum Schluss machen? Weil ich würde mal sagen, ich muss mich auf einen sehr langen Monolog einstellen. Ich sehe schon so deine 15 DIN A4 Seiten aus.
Eine PowerPoint-Präsentation. Genau. Wir sind letzte Woche von Best to Worst gegangen.
Ja.
Keine Ahnung, wollen wir diese Woche von Worst to First gehen?
Können wir machen.
Gerne.
Auf jeden Fall.
Weil, weißt du, wir sind so ein junger, moderner Podcast. Wir reißen auch einfach mal Regeln auf und machen
alles,
Dinge neu.
Alles. Okay.
Neu denken, das Rad neu erfinden.
Dann fangen wir an mit den Browns. Letzter geworden in ihrer Division. 7 Siege, 10 Niederlagen.
Weißt du, was meine erste Notiz ist bei den Browns?
Browns will be the Browns.
Ja, aber kürzer formuliert. Bei mir steht einfach nur uff.
Uff. Ja, also, wir haben es schon mal kurz. Also, ich glaube, bei den Browns muss man so über so ein paar, zwei, drei Sachen eigentlich nur reden, finde ich persönlich. Erstens, den Head Coach, Kevin Stefanski, finde ich, ist ein bisschen irgendwie, er war mal Coach des Jahres ist er geworden, ja. Aber ich finde irgendwie, muss ich ehrlich sagen, irgendwie Kevin Stefanski, finde ich, hat irgendwie wenig Development als Coach. Weißt du, was ich meine? Ich finde, die Browns sehen im Prinzip, seitdem er sie als Head Coach hat, die letzten drei Jahre genau gleich aus. Die haben mit ihm 11-5, 8-9 und 7-10 die Saisons beendet, sind nie besser als Dritter geworden, sind Dritter, Vierter geworden. Und ich habe irgendwie das Gefühl, also weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich habe das Gefühl, er spielt seit drei Jahren dasselbe Playbook und es funktioniert nicht gut, aber er verändert auch nichts daran. Das hat mir, finde ich, immer ein bisschen weird, weil, ich sag mal, nominell hatten die letztes Jahr einen sehr guten Kader. Dieses Jahr finde ich Offense ein bisschen schwach. Das frage ich mich. Und die zweite Frage ist Deshaun Watson die richtige Entscheidung? Weil ich bin ganz ehrlich, mir haben die Browns mit Jacoby Brissett eigentlich besser gefallen als mit Deshaun Watson.
Okay, was auch daran liegen könnte, dass Watson so wie 300 Jahre NFL-Pause hatte.
Ja, ja.
Aber andererseits hatte Geno Smith auch Ewigkeiten NFL-Pause und der war sehr gut in Woche
1. Und ich würde mal sagen, Deshaun Watson hat schon mehr Talent als Geno Smith.
Das ist wahr. Ich finde, was ich sehr spannend finde, wir haben ja jedes Jahr, egal ob das die Chargers oder die Browns sind, es ist so dieses, das ist deren Jahr. Jetzt passiert's. Dieses Jahr passiert's. Kommen wir jetzt wieder an so einen Punkt, weil die Deshaun Watson haben, wo es wieder heißt, das ist deren Jahr.
Sehe ich nicht, bin ich ehrlich mit dir. Sehe ich nicht. Ich sehe eine Defense, die sehr geschwächelt hat letztes Jahr. Die Browns Defense war die letzten Jahre eigentlich eine gute Defense. Er hat letztes Jahr ziemlich average die Saison beendet. Als 20. in Scoring. Für eine Front 7, die eigentlich nominell stabil ist, ne, mit Myles Garrett und Clowney. Also ich würde mal sagen, das ist einer der besseren Pass-Rusher-Duos der NFL. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich finde die Browns in der Offense schwach. Also besetzungsmäßig. Du hast zwar zwei gute Running Backs, aber du hast
Receiver.
Aber nach Amari Cooper kommt halt nichts.
Yep.
Du hast David Njoku, wir haben uns schon mal ein bisschen halb über ihn lustig gemacht, der plötzlich entschieden hat, Football zu spielen. Ja. Aber sonst kommt da lange gar nichts.
Ich find's
also Donovan Peoples-Jones.
Kein Fan.
Also wenn deine Offense besteht aus Chubb, Hunt und Amari Cooper, dann sieht die Saison genauso aus wie letzte Saison. 7 Siege, 10 Niederlagen.
Verstehe ich. Ich muss dazu sagen, ich finde es gut, dass du es sagst, weil ich habe mir zu jedem Team so ein bisschen Draft-Needs aufgeschrieben.
Ja.
Und meine beiden Draft-Needs für die Browns sind Interior Defensive Line.
Ja.
Was ich finde, was das die größte Schwachstelle im ganzen Team war. Und der zweite Receiver-Spot.
Ja.
Also das ist halt gar nichts.
Nichts.
Das ist halt gar nichts.
Nichts.
Also du hast mit irgendwie einen Gadget-Spieler mit Anthony Schwartz und halt Donovan Peoples-Jones, der, keine Ahnung, der ist kein schlechter Receiver, aber ich finde, du siehst halt krass, dass der physisch limitiert ist.
Ja.
Also der burnt keine Cornerbacks. Der hat jetzt nicht das Route Running, wo du sagst, der macht sich jedes Mal frei. Der ist eine solide Nummer 3.
Ja.
Punkt.
Ja, Punkt. Und dann hast du auf Tight End David Njoku, der
halt
undersized ist, der super athletisch ist.
Aber halt auch so up and down, auf den kannst du dich nicht verlassen.
Aber der ist, ich finde, er ist im Prinzip nicht athletisch genug, um ihn als Big Slot spielen zu lassen, weil dafür burnt er nicht oft genug DBs. Aber er ist auch nicht groß genug, um ihn an der Linie zu haben und dass er einen D-Liner blockt.
Ja, verstehe ich.
So ein bisschen wie Evan Engram.
Ja,
und wenn du nicht,
aber Evan Engram ist wahrscheinlich ein Ticken athletisch.
Ja, also, und wenn du nicht weißt, wie du den gut einsetzt, dann bringt er dir auf beiden Seiten nichts.
Verstehe. Ja, finde ich ein gutes Argument.
Dann ist er kein Top-Receiver und auch kein Top-Locker.
Finde ich gut, dass du es so sagst. Ich persönlich bin ein Fan von Harrison Bryant, den zweiten Titan von denen, den die vor ein paar Jahren gedraftet haben. Aber keine Ahnung. Vielleicht sind wir da wieder an dem Punkt mit Stefanski. Ich sag auch, da muss doch, also, ja, die Offense ist nicht top besetzt auf allen Positionen, aber du musst noch mehr da rausholen können.
Ja.
Ich habe aber apropos top besetzt, ich habe mir noch Nick Chubb rausgeschrieben. Ich mag Nick Chubb, ich bin großer Nick Chubb-Fan, habe ihn auch in unserer Dynasty-Liga. lass uns kurz deine Meinung. Nick Chubb ist ein Top, Running Back der NFL.
Oh. Overall.
Overall.
Also alles, was ein Running Back machen muss.
Einfach die Frage. Nick Chubb ist ein Top, Running Back der NFL.
Ich weiß nicht, ob ich zu harsch bin. Ich würde sagen, der schrappt gerade so an den Top 5 vorbei.
Vorbei?
Ja, also der ist so entweder 5 oder 6. Weil du weißt, ich bin nicht so der powerful Running Back Dude. Ich mag das nicht so. Ich mag gerne einen Running Back, den du in Zeit der Linie laufen lassen kannst.
Nenn mir 5 Running Backs, die besser sind als Nick Chubb.
Also, ich habe ja gesagt, er ist vielleicht gerade so Top 5.
Ja,
also,
ich bin gespannt. Also, ich sitze hier wirklich an der Kante vom Stuhl.
Also ich sage ihm auf jeden Fall 3, die definitiv über ihm sind, okay?
Mhm.
Christian McCaffrey, Josh Jacobs und Henry. Sehe ich klar drüber. Mhm. Und dann wird es so ein bisschen eng. Dann sehe ich viele, die so auf ähnlichem Niveau sind. Dann kommt, finde ich persönlich, ich bin großer Fan von Saquon. Mhm. Okay, weil Saquon ohne O-Line viel macht.
Mhm.
Und dann kommt so ein bisschen Nick Chubb, Eckler. Ich bin ein Aaron Jones-Fan, muss ich ehrlich sagen, weil er einfach super quick aus dem Backfield rauskommt. Und er ist vielleicht, sein Hype ist vorbei, aber Junge, ich bin immer noch ein Sieg-Fan, bin ich ehrlich.
Oh.
Bin ich ehrlich. Und die kämpfen so drum. Also nicht von Stats her. Es geht mir nicht um Stats, weißt du, was ich meine?
Willst du mir sagen, Zeke Elliott ist auf einem Niveau mit Nick Chubb?
Nein. Ein dünner Zeke Elliott. Ein dünner Sieg, Elliott. Also, es geht mir nicht um die Stats 22, sondern was für ein Typ von Running Back ich gerne hätte. Ich finde, Nick Chubb ist zu huge und zu slow. Weißt du, was ich meine? Ich mag das nicht so. Ich bin niemand, der so gern, du weißt es doch so.
Ja.
Wir spielen oft genug Madden gegeneinander so. Weißt du, was ich meine?
Aber Chubb, gib mir 3. und 1, 3. und 2, 3. und 3, Nick Chubb den Ball und du hast ein neues First Down.
Ja, aber
gib das Sieg Elliott und der wird für -2 getackelt.
Ja, aber gib mir, du bist 10 Punkte hinten und Nick Chubb und du hast das Spiel verloren.
Ja, aber gib mir Sieg Elliott und du bist 10 Punkte hin und du wirst auch nicht gewinnen.
Aber dem kannst du einen Screen noch geben, den kannst du auf Receiver Align zur Not sogar. Junge, Sieg kann sogar
einen Slot spielen. Okay, lass uns.
Ja, okay, das ist eine Grundsatzdiskussion.
Das wird eine eigene Folge kurz vor Saisonstart.
Ja. Okay. Ich finde, bei Running Backs habe ich eine ganz weirde
Typus. Ich kann es verstehen, ich weiß es auch, deswegen habe ich es mir natürlich aufgeschrieben.
Ey, und natürlich, wenn ich fast vergessen habe, Junge, wenn er fit ist, Alvin Kamara.
Okay. Also
ich mag schnelle, kleine, speedy Receiver, die auch mal zwischen die Line gehen können, aber wir hören auf.
Alles okay. Noch ein letzter Take zu den Browns.
Yes.
Ich freue mich sehr dafür, dass Jacoby Brissett sich sehr viel Geld in dieser Saison erspielt hat.
Ja.
Weil der wird einen High-End Backup-Vertrag.
Auf jeden Fall. Der hat gezeigt, dass er starten kann in der NFL, wenn es sein muss. Sollen wir gerade mit jemandem, der sich einen Vertrag verdient hat, übergehen.
Du willst jetzt nicht Kenny Pickett ansprechen, oder?
Doch.
Oh, nächste Diskussion. Ich bin
Wir können erstmal über Steelers,
okay?
Steelers, Dritter in ihrer Division, 9 Siege, 8 Niederlagen, okay? Und jetzt darfst du eine Hasstirade anfangen.
Kenny Pickett ist die Steelers-Version von Mac Jones. Der Typ ist ein Franchise-Backup. Und als Starter wird er niemals ausreichen, dass du als Team sagst, geil, das ist unser Franchise-Quarterback.
Findest du?
Ja.
Ich finde, man hat auf jeden Fall gesehen, letzte Saison, dass er nicht bereit war für die NFL. Aber ich finde, er hatte eine sehr steepe Lernkurve. Ich finde, Kenny Pickett hat sich in den Spielen, die er gespielt hat, sehr schnell entwickelt. Findest du nicht? Ich finde,
ja,
sein erstes Spiel und sein letztes Spiel waren Welten
auseinander. Sehe ich. Also sein Floor hat sich auf jeden Fall nach oben entwickelt. Ja. Aber sein Ceiling ist so verdammt weit unten. Sorry, aber ganz ehrlich, nach dieser Saison, ich hätte lieber Mike White als meinen Franchise-Quarterback als Kenny Pickett.
Uff. Ehrlich?
Ja.
Ehrlich jetzt?
Ja.
Warum?
Weil es für mich einfach, es ist ein und dasselbe. Es ist austauschbar. Da ist für mich nichts, also.
Hey, Kenny Pickett ist schon deutlich mobiler.
Ja, aber ist er so viel mobiler, dass es einen großen Unterschied macht? Nein.
Ich finde, Kenny Pickett ist mobil genug, um Plays lang genug am Laufen zu halten, damit Receiver frei werden.
Ja, aber er hat auch nicht den Arm, um das zu nutzen.
Ja.
Also wenn Kenny Pickett 8 Sekunden rumscrambelt, kann er den Ball nicht 50 Yards downfield werfen.
Aber das ist, also warum ich glaube, dass Pickett bei den Steelers funktionieren kann. Ey, seien wir ehrlich, Ben Roethlisberger war auch nicht der flashy Quarterback.
Ja.
So, der war ein Quarterback, der hat, ja okay, seine Plays, wie er super lang Sachen am Leben hält und so drei Leute stiff-armt mit seinen 170 Kilo gefühlt. Okay, aber ich würde mal sagen, Ben Roethlisberger hast du auch nicht angeguckt und dachtest dir am Anfang, Junge, das ist mein Franchise-Quarterback für die nächsten 20 Jahre, so.
Ich weiß nicht.
Ich finde persönlich halt, die Steelers haben eigentlich nominell eine ganz gute Offense, also von Skillplayern her, mit Deontay Johnson, mit Pickens, der auch noch jung ist, und Najee Harrison, Freiermuth. Und ich glaube, wenn die auf dieselbe Page kommen, dann kann das schon funktionieren. Vor allem, Junge, das ist immer noch Mike Tomlinson. Die werden eine gute Defense haben. Und eine Defense, die halt dir immer 25 Punkte nicht mehr zulässt, das kriegt Pickett
hin. Also ich sag mal so, wenn die im Draft auf ein bisschen O-Line gehen, vielleicht einen Interior-O-Liner früh draften, einen Tackle draften, dann sehe ich, dass du mit Kenny Pickett zumindest kompetitiv bist.
Also ich bin,
aber ich sehe Kenny Pickett nicht 10 Jahre Starting Quarterback sein und ich sehe Kenny Pickett auch nicht in einem Super Bowl.
Da gebe ich dir recht, ich sehe mit Kenny Pickett die Steelers nicht Number One in der AFC.
Genau, also es ist, ich sehe die Steelers mit Kenny Pickett genauso wie ich Kenny Pickett sehe. Einen guten Floor, die werden mit Kenny Pickett wahrscheinlich niemals einen Losing Record haben, aber die werden mit dem auch nie mehr als zwei
Playoffs. Aber hast du die letzten 3 Jahre die Steelers mit Roethlisberger als Nummer 1
in der AFC? Die letzten 3 Jahre nicht mehr, da war der gefühlt 59 Jahre alt. Aber. Also für mich, also keine Ahnung, ich würde so Leute wie Jimmy G, würde ich alle drüber setzen. Ich weiß auch nicht.
Wir werden es nächste Saison sehen.
Derek Carr hätte ich auch lieber als Kenny Pickett.
Wir werden es nächste Saison, ich glaube an Pickett. Ich glaube, ich weiß, was mir halt gefällt ist, er hat diese Entwicklung, weißt du, warum sollte die stehen bleiben?
Weil jetzt physische Limitierungen reinknallen.
Glaubst du?
Ja. Also du kannst dich als Passer, wenn du mit dem Körperbau und der Athletik, die hat, kannst du dich halt nicht.
Nur weil der aussieht wie ein Average Dude oder was.
Der kann in der NFL nicht mehr Fakes sliden, das ist verboten worden, der kann nichts mehr.
Fun Fact, den ich schon länger ready habe und genau auf diesen Moment gewartet habe. Die Steelers waren unter Mike Tomlin, sind in 256 Spielen, die er mit denen hatte, nur ein einziges Spiel haben die gespielt, in dem sie keine Playoff-Chancen mehr hatten.
Also sie waren erst einmal vor der letzten Regular-Season-Woche schon raus.
Yes, ein einziges Mal in 256
Spielen. Stimmt, die waren sogar dieses Jahr noch bis zum Schluss dabei.
Bis zum letzten Spiel.
Das ist witzig. Krass.
Crazy Stat, ne?
Krass. Ja, deswegen. Also mit Mike Tomlin, die sind immer kompetitiv, aber ey.
Ich weiß ja, was du meinst und Kenny Pickett. Ich verstehe es ja so, weißt du, was ich meine? Das ist so wie Mitch Trubisky oder so. Weißt du, was ich meine? So, Kenny Pickett kann auch irgendwie so in 2 Jahren einfach irgendwo bei McDonald's arbeiten.
Ja.
Und alle waren so, hat der nicht mal bei den Steelers gespielt? Verstehe ich.
Nee, ey, wie gesagt, ich habe mir den Take aufgeschrieben. Ich bleib bei meinem Take. Du kannst mitgehen oder nicht. Das ist der Mac Jones der Steelers. Die New England Patriots werden sich bald schon einen neuen Quarterback suchen müssen. Ich glaube, die Steelers werden sich
auch in ein paar Jahren schon Division kommt noch. Die Division kommt noch. Okay, gehen wir zu
dem nächsten Quarterback.
Nächste Quarterback-Frage. Die Ravens, 2. geworden, 10 Siege, 7 Niederlagen und großes Drama um Lamar Jackson.
No Lamar, no Party ist, glaube ich, die Überschrift über dieser Saison.
Auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Irgendwie Lamar hat ja am Anfang der Saison gesagt, dass er Big Money will. Und jetzt gibt es irgendwie so ein bisschen so gemischte Nachrichten. Also die Ravens müssen bis 7.3. ein Franchise-Tag auf Lamar gesetzt haben. Das ist die Deadline. 7.3. Und bis dahin müssen sie on the same page sein. Sonst ist er unrestricted.
Und seien wir ehrlich, wenn sie ihn Franchise-taggen, dann ist es ein Tag-and-Trade-Szenario.
Ja.
Also ich sehe nicht, dass sie dem Franchise-Tag geben und der unter dem Franchise-Tag nächstes Jahr spielt.
Ja. Und jetzt kommt aber was ganz irgendwie Weirdes. Irgendwie so Insider um Lamar Jackson rum haben jetzt gesagt, es geht ihm gar nicht ums Geld. Also es geht ihm schon ums Geld, es geht ihm aber viel mehr nicht um das Geld für sich, sondern um das Statement, was es bringt. Und zwar möchte Lamar zeigen, dass der Typ von Quarterback, der er ist, Value hat für große Verträge. Mhm. Damit Quarterbacks, die aus dem College hochkommen, im Prinzip immer gesagt werden können, bei Lamar hat es doch auch funktioniert. Mhm. Der möchte im Prinzip dieses Tor öffnen für, sage ich mal, nicht traditionelle Quarterbacks.
Ja.
In dem Sinne, dass du jemanden hast, der vielleicht sogar eher mit seinen Beinen als mit seinem Arm gewinnt. Mhm. Und das ist anscheinend sein Ziel. Der möchte im Prinzip so die Tür öffnen für ganz viele kleine Lamars. Von denen man halt immer sagt, die wollen wir nicht.
Finde ich spannend, vor allem, weil wir einen kleinen Lamar im Draft haben dieses Jahr.
Ja, und jetzt, worauf ich jetzt als Übergang ganz interessant finde, will man das? Man hat als Coach immer Angst, dass dein Quarterback sich verletzt. Und es passiert doch genau. Lamar war dieses Jahr und letztes Jahr hat er keine volle Saison gespielt, weil er beide Male verletzt war. Und du gibst doch keinem Quarterback 40 Millionen im Jahr dafür, dass er 13 von 17 Spielen spielt.
Ja. Darf ich dir meinen Take zu den Baltimore Ravens sagen?
Ja.
Ich glaube, Lamar Jackson kann den Ravens so dermaßen die Pistole auf die Brust setzen,
ja,
wie wir das seit Jahrzehnten nicht mehr in der NFL gesehen haben.
Glaube ich auch.
Ich glaube, wenn Lamar Jackson die Ravens verlässt, stehen die Ravens vor dem größten Umbruch in der NFL.
Unterschreibe ich komplett mit.
Wenn Lamar weg ist, ist dieses Team burn it down.
Ja.
Schmeiß jeden raus, der da arbeitet.
Auf jeden Fall. Weil die
fangen alles von dem vom Fundament. Du musst nicht mal das Fundament machen, du musst die Wiese schneiden, damit du da ein Loch buddeln kannst.
Ich sehe es genauso.
So weit sind die dann davon entfernt.
Und ich glaube, wir haben dieselbe Meinung darum. Warum? Weil die in den letzten 3-4 Jahren
alles aufgebaut haben.
Alles. Die O-Line, die Running Offense, Backs, die Receiver, alles.
Das Scheme, alles. Die Coaches, alles.
Das Scheme ist Lamar Jackson, gib ihm den Ball und mach ihm gib ihm die Chance, Plays zu machen.
Die haben einen Fullback.
Der D-Liner ist.
Es ist so, wirklich, wenn Lamar weg ist, funktioniert es nicht.
Das Team gibt es nicht.
Es funktioniert nicht.
Ja, da muss ein kompletter Rebuild her. Die können eigentlich im Prinzip jeden Spieler traden und neue holen. Und das stimmt. Und da ist Lamar am wirklich sehr langen Hebel. Wir haben es ja gesehen. Also die Offense funktioniert, hat mit Huntley funktioniert.
Aber nur weil Huntley auch so ähnlich ist. Also weißt du kannst mit Huntley ein ähnliches Playbook spielen.
Ja, aber was die Leute nicht gesehen haben, wir haben so beide so Gänsefüßchen drum gemacht. Sie hat funktioniert, aber damit kommst du nicht in die Playoffs.
Auf jeden Fall.
Damit bist du above 500, aber nicht in den Playoffs.
Mit Lamar Jackson, sage ich, hätten die vielleicht sogar gegen die Bengals gewinnen können.
Ja.
Mit Huntley halt nicht.
Ja.
Und das Ding ist, es ist so, also die hatten, was Passing Offenses angeht, letztes Jahr ein Top 3 der schlechtesten.
Ja.
Und jetzt kommt
also Bottom 3.
Ja, Bottom 3.
Top 3 der schlechtesten ist Bottom 3.
Und das Ding ist, alle sagen ja immer so, oh, John Harbaugh ist so ein guter Coach und wenn Lamar geht, der kriegt irgendwie alles schon neu. Nein, Bro, die haben keine, die haben Mark
die
Andrews.
Haben keine, die haben nur schnelle Receiver.
Die haben Mark Andrews, Punkt.
Ja.
100 Zeilen frei.
Ja.
Und dann irgendwann Devin Duvernay oder so.
Und DeMarcus Robinson
oder so. Ganz ehrlich, dieses Team ist scheiße.
Ja.
Wenn Lamar Jackson weg ist, ist dieses Team komplett am Ende.
Ja.
Und kein Headcoach dieser Erde würde es hinkriegen, ohne Lamar Jackson diese Offense nächstes Jahr
kompetitiv zu halten. Also genau, John Harbaugh, guter Coach, aber er müsste komplett alles neu aufbauen.
Ja.
Er müsste komplett neu schemen. Das kann er. Wir haben es ja gesehen, jahrelang mit Joe Flacco. Aber die haben sich wirklich jetzt 3-4 Jahre ein Nest gebaut. Das können die nicht kaputt machen.
Nee. Also es gibt auch, klar, du sagst jetzt wieder, die brauchen im Draft einen Receiver und so. Nein.
Die brauchen Lamar. Und die Frage ist, holst du die? Es gibt keinen Lamar erstmal.
Nein,
es gibt keinen Lamar.
Ist wirklich so. Besorg dem Fake-Pass, der ist wieder 21, geht neu in Draft und die draften ihn nochmal. Aber du kannst diese Offense nicht ohne Lamar spielen.
Nein, und ich sehe keinen Spieler in nächster Zeit, weder derzeit in der NFL noch im College, der das Gleiche wirklich 1:1 erfüllen kann. Also weißt du, was ich meine? Die so ähnlich aussehen, die da in die Nähe kommen, und die vielleicht kleine Lamars sind, du lächelst schon, kleine Lamars sind, aber ich sehe keinen Quarterback, dem du sagen kannst, Digi, du kriegst jetzt 7-mal hintereinander den Carry und du machst jedes Mal 7 Yards damit.
Gib mir Malik Cunningham als Lamar Jackson Ersatz würde ich kaufen. Der hat es bei Louisville geschafft, Lamar Jackson zu ersetzen.
Wo Lamar Jackson auch herkommt.
Und der wird es auch in der NFL. Nein, Spaß. Also Lamar kannst du nicht ersetzen.
Ja. Du kommst vielleicht nah dran. Nah. Ja,
aber du kriegst nicht dasselbe.
Du kriegst ihn nicht ersetzt.
Und du kriegst es nicht hin. Lamar Jackson ist ein NFL-MVP.
Ja.
Das kriegst du nicht ersetzt.
Ja, und der ist eine andere Kategorie von Quarterback, bin ich dir ehrlich.
Ja. Also Lamar Jackson MVP ist so, als würde ein Running Back MVP gewinnen.
Ja. Also ich finde, du kannst Lamar Jackson nicht vergleichen mit den anderen Quarterbacks. Wenn wir über die Top-Quarterbacks der NFL reden, irgendwie Lamar Jackson ist in einer anderen Kategorie einfach. Du kannst sie nicht bewerten unter den Standard-Parametern eines Quarterbacks.
Voll. Das ist, als würdest du Travis Kelce und die Top-Receiver vergleichen.
Ja, genau.
Das funktioniert halt nicht.
So Lamar Jackson, dann sagst du, ja, Junge, aber was ist, der hat Spiele, da wirft der 80 Yards. Ja, aber dafür läuft der 220 in dem Game. So.
Ja.
Das ist eigentlich so wie so ein Highschool-Quarterback. Weißt du, was ich meine?
So, erstell einfach den athletischsten auf Quarterback. Genau.
Aber halt nur, dass der das auch in der NFL kann.
Ja.
Der Coach kommt so an die Sideline und sagt so, hey, wir brauchen 3 Scores in 3 Minuten. Und der ist so,
okay,
gib mir den Ball, Coach. Okay, wir gehen QB-Dive, wir gehen QB-Draw.
Und Read-Option.
Read-Option, du wirfst 4-5 Bälle und wir sind 5-mal übers Feld getravelt.
Ja, sehe ich auch so. Finde ich schön, dass wir nach den ganzen Streitgesprächen um Nick Chubb jetzt zumindest harmonisch einer Meinung sind. Und eigentlich, du hättest mir keine bessere Vorlage geben können.
Auf deinen Monolog.
Der Coach sagt, hier, wir brauchen so und so viele Punkte, kannst du uns retten?
Ja. Jetzt kommt dieses Joe Burrow-Zitat.
Nee, ich muss eine Joe Burrow-Geschichte
kurz. Also ich meine die Geschichte von seinem irgendwie so Pee-Wee-Basketball oder so.
Es ist super kurios, oder? Es ist super kurios. Und zwar hat Joe Burrow, als er 9 Jahre alt war, in Ohio, was ist das, Jugend, Kinder, Basketball, was auch immer
der gespielt. Der war wirklich jung, der war irgendwie 8 oder 9
Jahre alt.
Genau.
9 Jahre alt. Und sein,
zugehört, sorry.
ist okay. Und sein damaliger Coach war irgendwie ein Spiel, die haben mit 9 Punkten hinten gelegen und der war so, damn, Joe, kannst du uns retten? Und Joe Burrow ist halt reingegangen, hat irgendwie 7 Freiwürfe hintereinander verwandelt, hat irgendwie noch 2 Dreier geschmissen und so und hat seinem Team halt im Alleingang das Spiel gewonnen. Ja. Und der damalige Basketballcoach von ihm war der University of Ohio, irgendwie Soziologie-Professor und hat sich irgendwie mit Kriminalistik und so und Kriminalpsychologie befasst. Ja. Und der ist wohl damals zu den Eltern von Joe Burrow gegangen.
Und hat war nicht halt so, gesagt, ihr Kind ist was Besonderes.
Sondern sein Satz war halt so, also so wie ihr Sohn unter Druck irgendwie reagiert und so gelassen wie er bleibt und dass sein Blutdruck so niedrig bleibt, das ist was, was man normalerweise nur bei Ersthelfern, Polizisten und Serienmördern sieht. Und er war so, ja, es ist irgendwie gut, dass er diese Fähigkeit für Sport und so Klatschsituationen benutzt.
Und kein Serienmörder geworden
ist. Und nicht irgendwie der nächste. Und dann meinte er irgendwie so, ja, dieses Kind hat das Potenzial, der neue Dexter zu werden. Ja. Witzig.
Ich
jetzt mal ganz ehrlich, Joe, jetzt, also Serienmörder und so ist schon eine witzige Geschichte, aber jetzt mal beiseite. Als 9-Jähriger schon so einen Killerinstinkt zu haben und so eiskalt zu sein, dass man einfach mal ein Team rettet, das kann er bis heute noch, der Junge.
Und jetzt gehen wir über in den vorbereiteten Monolog.
Ja, genau. Im Grunde habe ich mir jetzt einfach, ratter ich meine Notizen runter und du kannst Ja und Amen sagen.
Ja, wir können erstmal sagen, die Bengals, Erster geworden, 12-4. Nach einer Saison, die nicht so gut angefangen hat. Eine Saison, wo viele gesagt haben,
ich auch.
Und du auch.
Es war tatsächlich, ich finde, eine ziemliche Achterbahnfahrt.
Ja.
Reingestartet mit 2 bitteren Pleiten, auch eine Pleite gegen die Pittsburgh Steelers mit Mitch Trubisky als Quarterback. Ja. Das darf dir nicht passieren. Und eine Pleite gegen die Dallas Cowboys mit
Cooper Rush.
Das darf dir nicht passieren.
Nee.
Dann hast du eine gute Saison. Wir haben zwischenzeitlich inklusive Playoffs einfach einen Stretch, wo die Bengals 10 Spiele in Folge gewinnen. Plus das Woche 17 Spiel, wo sie gegen die Bills führen und DeMar Hamlin seinen Herzstillstand erleidet.
Ja.
Wenn du das gewinnst, hast du halt einfach 11 Spiele gewonnen.
Ja.
Dann hast du ein schwaches Playoff-Spiel gegen die Ravens. Wie gesagt, ich bleib dabei, mit Lamar Jackson hätten sie es wahrscheinlich verloren.
Würde ich auch sagen.
Also die sahen echt nicht gut aus.
Es war mit Huntley sehr knapp.
Und Sam Hubbard hatte diesen 98-Yard Fumble-Return-Touchdown und ohne den ging es halt nicht.
Genau, und ich glaube, Lamar Jackson hätte der Bengals-Defense auch noch ein paar mehr Punkte reingedrückt.
Ja, sehe ich auf jeden Fall. Ja. Also, wie gesagt, mein Take, ich glaube, mit Lamar hätten sie das Spiel verloren.
Ja.
Dann kommt 2. Playoff-Spiel, überwalzen die Bills.
Ja.
Also, das war Flexing. Richtig, das war Flexing, was sie da mit denen angestellt haben.
Das war wirklich outcoached.
Uff.
Ja.
Und dann Prinzip outcoached. Eine Woche später wirst du im Championship-Game von Andy Reid so outcoached ist eine Untertreibung für das, was da passiert ist. Andy Reid war halt so, der hat einfach einen Football-Lehrgang gehalten.
Ja.
Der hat einfach Bayerische Coaches Convention, hat er kurz nach Kansas City verlegt und war kurz so, ey, ich zeige euch mal kurz, wie Footballspielen funktioniert.
Ja. Und ist auch, kann passieren. Passiert.
Kann passieren.
Passiert.
Kann passieren. Trotzdem, eine Statistik muss ich teilen, weil mein Herz würde, glaube ich, kaputt gehen, wenn ich es nicht tun würde. Joe Burrow hat jetzt schon genauso viele Playoff-Siege wie die komplette Bengals-Franchise vor ihm hatte.
Oh. Oh. Liebe an Red Rifle geht verloren, oder was?
Mit dem haben die kein einziges gewonnen.
Aber ja, das stimmt, sie waren in einigen, aber hat nie ganz gereicht. Stellt sich jetzt nicht ein bisschen die Frage, was macht man als Bengals?
Ja.
Sagt man so, okay, man versucht es nächstes Jahr einfach nochmal, es war ja knapp, und macht es einfach nochmal genauso, weil es hat ja auch vor 2 Jahren gut funktioniert. Oder sagt man jetzt, hey, uns fehlen wirklich noch irgendwie 2, 3 kleine Stellen, an denen wir arbeiten können?
Ich weiß, es ist so,
Also, das ist so dieses klassische Problem, wir haben schon mal drüber geredet. Es ist jetzt so,
du bist zu gut, um zu rebuilden.
Genau.
Aber du bist nicht gut genug, dass du sagen kannst, nächstes Jahr ist unser Super Bowl.
Genau, das ist nicht so, als würde eine Sache fehlen.
Ja.
Es fehlen so 3, 4 kleine Sachen und die sind jetzt super schwer zu erreichen, weil du gibst schon Geld für Spieler aus.
Ja.
Die Positionen sind in der Regel gut besetzt.
Ja.
Und
die Spieler waren im Super Bowl, das heißt, sie wollen auch mehr Geld.
Genau, und es ist jetzt so, und jetzt bist du an dem Punkt so, wie strukturierst du das um, dass du jetzt noch die letzten 2-3% bekommst, ohne dass alle anderen gehen?
Also ich finde, du bist mit Joe Burrow und Ja'Marr Chase immer kompetitiv.
Ja.
Aber ich sehe es nicht unter Zach Taylor passieren. Ich glaube, wir haben vorletztes Jahr den Super Bowl, war Peak-Performance von dem, was man mit Zach Taylor erreichen kann.
Ja.
Und du kennst diese Hass-Liebe-Hin-und-Her-Achterbahnfahrt, die ich mit dem Dude erlebe seit Jahren. Ja. Das Ding ist halt, jetzt stehst du halt vor, im Grunde sind die Bengals jetzt so ein Staudamm, wo so überall so ein Loch aufgeht und da kommt so ein bisschen Wasser rein. Das so, kennst du diese
Big Signings jetzt in der Offseason.
Kennst du dieses Eichhörnchen von Ice Age?
Ja.
Was so die irgendwie anfängt, diese ganzen Löcher zu stopfen? So sieht's halt einfach aus. Weil das ist, du hast mit Jermaine Pratt, Von Bell, Jesse Bates, du hast zig gute Defense-Spieler, die Free Agents werden. Hayden Hurst wird auch Free Agent.
Und die alle Geld wollen.
Und die alle Geld wollen.
Hayden Hurst hat auch gezeigt, dass er Tight End starten kann.
Ja. Und das Ding ist, Hayden Hurst wird einen teuren Einjahresvertrag kriegen in der NFL.
Ja.
Aber nicht von den Bengals.
Hm.
Jesse Bates.
Sag das nicht so, ich hab den in Fantasy.
Ey, ist doch, aber die haben den letztes Jahr auch nicht so gut eingesetzt. Vielleicht wird er woanders besser.
Das stimmt.
Jesse Bates hat jetzt schon offiziell gesagt, dass er nicht mehr zurückkehren wird.
Oh, das tut weh.
Von Bell, Team-Captain, absoluter Leader im Locker-Room, unverzichtbar für diese Defense, steht auch noch nicht fest. Jermaine Pratt hat auch gesagt, er will Big Money verdienen. In dieser Offseason hat er schon 5-mal in einem Tweet das Wort Big Money verwendet.
Ist auch Ace, ist auf jeden Fall Top 10, Top 15 Linebacker.
Ja, aber was machst du? Du kannst nicht jedem einen Franchise-Tag
geben. Kannst du nicht. Und du kannst auch nicht jedem Big Money geben.
Eben.
Ja.
Deswegen, also lass uns kurz nochmal so Draft-mäßig drauf gucken.
Mhm.
Ja klar, sagt man, ey, die brauchen O-Liner. Bengals brauchen immer O-Liner. Ja. Aber scheiß drauf so. Du wirst
Joe Burrow hat noch ein anderes Kreuzband.
Joe Burrow hat A, noch ein anderes Kreuzband. Und B, ganz ehrlich, die einzige O-Line-Position.
Der hat sogar noch 3 andere, aber
Die einzige wichtige Position der O-Line wäre vielleicht, dass du Jonah Williams auf Tackle langfristig ersetzt, weil der Dude ist ja einfach nicht High-Level-Tackle.
Ja.
Aber who cares? Der ist gut genug, dass du mit dem auch ein paar Spiele gewinnen kannst.
Ja.
Die Bengals brauchen richtig dringend einen Cornerback und einen Tight End.
Ja, du brauchst auf jeden Fall keine Receiver, keine Running Backs, kein Quarterback.
Sehe ich auch so.
Auch D-Line ist eigentlich auch gut.
Brauchst du nicht. Ist eine super gute D-Line. Ja. DJ Reader, Trey Hendrickson, Sam Hubbard, easy.
Ja.
Linebacker sind auch jung, da ist Potenzial drin.
Ja.
Du brauchst einen Cornerback, der Eli Apple.
Der nicht Eli Apple heißt.
Der nicht Eli Apple heißt. Und du musst halt Hayden Hurst ersetzen, um Geld zu sparen.
Ja.
Also ich glaube.
Und du hättest schon gern Receiving Tight End vor allem.
Ich weiß es nicht. Zach Taylor ist ja auch so ein bisschen Shanahan. McVay-Schiene, ich glaube, der braucht einen Blocker. Also Hayden Hurst wurde ja extra für seine Blocking-Fähigkeiten genutzt.
Ja.
Und ey, habe ich jetzt nicht so gesehen. Deswegen hat Drew Sample bei denen auch immer so viele Snaps gekriegt, weil der Dude konnte halt zumindest blocken. Ist aber auch dieses Jahr Free Agent.
Ja.
Also ich weiß nicht, wir haben
Das heißt, Lamar kommt nicht zurück und dann holen die Bengals sich Mark Andrews.
Boah. Ja. da würde ich mich sehr freuen. Ich muss tatsächlich sagen, der Typ hat letztes Jahr ein Interview gegeben, wo er gefragt wurde, was sein Lieblings-NFL-Team ist. Und er hat gesagt, die Bengals. Und der Typ wurde gefragt, wer sein Lieblings-NFL-Spieler ist. Und er hat gesagt, Joe Burrow.
Oh.
Deswegen, mein Herz würde aufgehen und strahlen wie die Sonne am Himmel, wenn sich die Bengals Michael Mayer von Notre Dame draften würden. Aber es gibt ein paar coole Tight Ends im Draft. Und ich glaube, einen davon werden wir nächstes Jahr in Cincinnati sehen.
Werden wir vielleicht nächstes Jahr auch in Cincinnati sehen? Du hast mir das Video geschickt. Ganz voll Hoffnung.
Oh.
Wer hat noch gesagt, dass die Bengals ein sehr gutes Team sind?
Du meinst der Ersatz für Jonah Williams?
Yes. Tyler Luan, der ehemalige Tackle der Titans, Pro-Baller, ich glaube, jedem bekannt als einer der, sag ich mal, offensichtlichsten O-Liner der Liga. Mhm.
Einer, der Derrick Henry wirklich Lücken aufreißt. Ja,
der auch sehr stolz darauf ist, O-Liner zu sein, der sehr vocal ist, der zeigt, dass O-Line eine Position ist, der man Respekt zollen sollte. und ein sehr, sehr dominanter Tackle, wenn der fit ist, der jetzt in den letzten paar Jahren ein bisschen verletzungsgeplagt ist, was vielleicht auch damit zusammenhängt, weil die gefühlt jedes Play ein Run-Play haben und das einfach irgendwann den Körper schon kaputt macht, so. Bei den Bengals.
Stell dir mal ein Tackle-Duo von Lael Collins und Taylor Luan vor.
Das ist schon sehr big
Dude. Beide out of ihrer Prime, aber
ja.
Ja. Ja, man darf noch träumen, oder?
Ja, wir dürfen träumen von nächster Woche, oder? Nächste Woche ist die AFC East dran. Wir haben schon ein paar Foreshadowings gehabt. Wir haben schon gehört, Kenny Pickett ist der Mac Jones der Steelers. Wir haben schon Verletzung Tua gehört. Mhm. Wir haben das Bills-Game gehört.
Mike White als besseren QB bezeichnet.
Ja, also eigentlich war das ein richtiges geplantes, also als hätten wir es gescriptet, Foreshadowing auf die AFC East nächste Woche.
Und wenn wir die Woche durch haben, dann kommt dein persönlicher Teammonolog.
Ich muss ich da wirklich was vorbereiten?
Auf jeden
Fall. Ich dachte, ich kann mich da drum irgendwie drücken.
Du kannst auch mir die Folge mit den Colts überlassen.
Und dann,
dann wirst du sie dir aber nicht anhören mit Freude.
Nee, dann muss ich wohl was vorbereiten. Ja.
Sonst rede ich dir Jeff Saturday zum Coach of the Year.
Ja. Bitte nicht. Das heißt, wir bereiten uns vor auf die AFC East.
Mhm. Ich freue mich.
Ja, auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
Sehen wir uns nächste Woche. Folgt uns auf Instagram, unter Not For Long Podcast. Mittlerweile auch auf YouTube.
Yes.
Auch unter Not For Long Podcast.
Falls ihr noch Standbild zum Ton haben wollt.
Auf jeden Fall. Wir sind jetzt YouTube-Stars.
Ja, auf jeden Fall. Bald Product Placement.
Ja. Aber trotzdem, wir bleiben euch treu.
Auf jeden Fall.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.